Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema lautet heute zuckerfrei zum Abnehmen, Fragezeichen, was der Verzicht auf Zucker bringen kann und welche Fallen im Supermarkt lauern. Ich habe mir heute eine Ernährungswissenschaftlerin eingeladen, die du schon aus einer der ersten Folgen kennst. Sie hat vor vielen Jahren schon ihre Doktorarbeit über Ernährung für Frauen in den Wechseljahren geschrieben. Und ich glaube, ihre Lieblingslektüre sind bis heute die unzähligen Studien, die seitdem zu dem Thema gemacht wurden. Dr. Heike Franz, ihr Motto lautet schlank trotz Menopause. Und in ihren Programmen lernen hunderte Frauen jedes Jahr, wie sie das wirklich schaffen können. Ich freue mich sehr, dass sie heute wieder hier ist. Herzlich willkommen, liebe Heike.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Gela. Es wäre zwar noch schöner gewesen, wenn wir zusammen in einem Raum sitzen können, aber da ich sowieso gerne mit dir rede, ist es so genauso gut.
Genau, die moderne Technik macht es möglich immer wieder. Wir haben das Glück, wir können uns ja auch sehen. Die Hörerinnen können uns nur hören, aber wir beide können, während wir miteinander sprechen, uns tatsächlich in die Augen schauen. Liebe Heike, das Jahr, das hat ja gerade begonnen und wie jedes Jahr, ist auf der Liste der guten Vorsätze ganz oben mehr Sport, gesünder essen und endlich abnehmen. Und was wir heute machen wollen, wir wollen heute mal diesen sagenumwobenen Zucker genauer unter die Lupe nehmen. Ist denn Zucker wirklich der Bösewicht? Und worüber genau sprechen wir überhaupt, wenn wir über Zucker reden?
Das ist eine gute Frage. Also generell, wenn wir über Zucker reden, das sind eigentlich alle Zucker, also auch Zucker in der Milch, in Obst und Früchten, so die natürlichen Bestandteile dieser natürlichen Lebensmittel. Aber was wirklich gefährlich und schädlich ist, das sind die zugesetzten Industriezucker, meistens in sehr stark be- oder verarbeiteten Nahrungsmitteln. Und das ist in der Natur einfach nicht vorgesehen, dass wir Zucker in solch riesigen Mengen zu uns nehmen. Unser Körper ist darauf nicht angepasst und kann das auch nicht sehr gut verarbeiten.
Wenn du sagst, es ist nicht vorgesehen, dass wir diesen Industriezucker, lass ihn uns mal so weiter bezeichnen, so in rauen Mengen zu uns nehmen, wie viel Zucker ist denn unbedenklich und wie viel nehmen wir tatsächlich so zu uns im Schnitt?
Ja, das sind etwa 6 bis 9 Esslöffel am Tag oder eine andere Angabe waren 50 Gramm, die man essen kann, die unbedenklich ist, die man dann halt auch verbrennt. Aber in Europa, der Durchschnitt sind, glaube ich, 27 Esslöffel, also ein Vielfaches davon. Und ich hatte eine Studie über die USA gelesen, da waren sogar 40 Esslöffel. Also es war eine riesige Menge, das war einfach zu viel für den Körper, um das zu verarbeiten.
Also wir essen im Schnitt tatsächlich so, wenn ich das jetzt schnell überschlage, irgendwie 4 bis 6 Mal so viel Zucker, wie wir essen dürfen oder essen sollten, so dass der Körper damit wirklich problemlos umgehen kann.
Genau. Und wenn du mich vor ein paar Tagen gefragt hättest, hätte ich noch gesagt, wer isst denn meine Portion? Ich esse keinen Zucker. Und da habe ich gesagt, nee, ich guck besser mal nach bei den einzelnen Sachen. Doch, ein paar Esslöffel habe ich doch. Ich glaube, ich komme nicht auf die 9, aber es ist Zucker in Nahrungsmitteln drin, wo du das halt nie vermuten würdest.
Was ist das zum Beispiel? Wo ist das drin?
Also Ketchup und Salatdressing ist ja fast klar. Das schmeckt ja so ein bisschen süßlich. Dann die gesunden Müsli-Riegel, überhaupt Müsli, aber auch in Wurstsorten und in Kartoffelchips. Und da hat man auch herausgefunden, gerade Kartoffelchips, das ist so ein ganz bestimmter Bestandteil, Fett, Kohlenhydrate und dann dieser Crunch. Das macht im Prinzip nicht jetzt unbedingt süchtig, aber du kannst nicht aufhören. Und ich meine, man kennt das ja, du machst eine Tüte Chips auf, willst 2, 3 essen und hörst auf, wenn die leer ist. Und die Lebensmittelindustrie weiß das natürlich und die setzen den Zucker also bewusst zu, damit die Leute mehr davon essen, sprich, damit die mehr verkaufen.
Das heißt, was am allerwichtigsten ist, wenn ich mir meinen eigenen Zuckerkonsum mal anschauen und dann, wenn es denn erforderlich ist, reduzieren möchte, ist, dass ich mir wirklich die Verpackungen angucke, dass ich mir anschaue, was ist denn drin in all dem, was ich esse. Ich weiß, mir fiel das mal auf, ich mag ganz gerne so Farmersalat, ja, so aufs Brot. Und da hätte ich auch nie gedacht, dass da Zucker drin ist. Da hätte ich gedacht, dass die Süße da drin tatsächlich von den Möhren kommt. Und da ist ja ganz viel Möhre drin. Nun steht da nicht immer nur Zucker drauf. Das ist ja tatsächlich, das sind ja die Fallen, die so im Supermarkt wirklich lauern. Wenn man sich das anguckt, muss man ja schon wissen, wonach suche ich denn? Was kann denn da alles draufstehen auf so einer Inhaltsangabe?
Ja, ich habe da mal eine Liste zusammengestellt und es waren ungefähr, ich glaube, 75 verschiedene Begriffe. Alles, oh, wow, was in diese Richtung geht. Aber ich kann mal so als Regel festlegen, alles, was auf Ose endet. Laktose, Galaktose, Fructose sowieso, Glucose. Das sind alles Zuckerarten und die Lebensmittelindustrie, die weiß natürlich auch, dass der Trend weggeht vom Zucker. Und die wollen nicht, dass das so weit oben auf der Zutatenliste steht. Also wird das runtergebrochen, werden viele verschiedene Süßungsmittel eingesetzt, dass, wenn man die alle zusammennimmt, wieder sehr viel Zucker ist. Aber da die alle einzeln aufgesplittet sind, sieht das so aus, als ob da gar nicht viel Zucker drin ist.
Und es sind auch nicht nur die Oses, ne? Also Saccharose fällt mir auch noch ein.
Ja.
Oftmals ist es auch so, gerade bei den Produkten, die eher aus dem amerikanischen Markt kommen, ist es, glaube ich, alles Mögliche mit Sirup, was dann noch so beigesetzt ist,
der ja auch
sehr, sehr kalorienreich ist.
Da ist dieser High-Glucose-Fructose-Sirup, der wirklich so süß ist, aber nach nur natürlicher Süße schmeckt. Und die USA, die erlauben das, glaube ich, noch. In Mexiko ist es sogar in Getränken verboten worden, weil das wirklich so eine Dosis für die Bauchspeicheldrüse ist. Das kann die gar nicht handhaben. Und ich meine, guck dir die Amerikaner an, die sind übergewichtig. Und ein Arzt hat da ja vor Jahren schon Alarm geschlagen. Es sind Neugeborene, 6 Monate alte Babys, die das über den Mutterleib schon mitbekommen, die übergewichtig sind und die schon eine Pankreasinsuffizienz, dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig arbeitet. Wenn ich mir das überlege, was wir uns da für eine Generation erziehen oder heranziehen, wirklich Kinder, die unter der Altersdiabetes leiden.
Mhm. Ja, die armen Kinder, ne, die so gar nichts dafür können.
Ja.
Und das schon direkt sozusagen im Mutterleib mitbekommen. Ja, Drama, finde ich auch. Das heißt aber, wenn wir sagen, wenn wir übers Abnehmen sprechen, dann wirklich den Zucker unter die Lupe zu nehmen, lohnt sich absolut.
Absolut, ja. Nee, man muss sich auch einfach mal diesen Kreislauf, diesen Insulinkreislauf ansehen. Wenn ich Zucker, konzentriert Zucker esse, also ein Mono- oder ein Disaccharid, der Körper hat das ganz schnell zerlegt und die Glucose im Blut. Zucker darf nicht im Blut bleiben, würde verkleben. Und es muss in die Zellen verbracht werden und dafür wird Insulin gebraucht. Das ist quasi der Schlüssel, der die Zellen aufschließt, damit der Zucker rein kann und verbrannt werden kann. Nur wenn ich jetzt ständig den Körper damit bombardiere, die Bauchspeicheldrüse kommt nicht mehr hinterher, die wird träge und der Körper reagiert nicht mehr so schnell auf das Insulin, dann passiert das. Ich habe eine Zeit lang einen hohen Blutzuckerspiegel, bis die Bauchspeicheldrüse mit ihrer Arbeit nachkommt, in die Zellen geschleust und der Blutzuckerspiegel geht dann genauso schnell wieder runter. Ich bin also den ganzen Tag auf Achterbahnfahrt und gerade jetzt unsere Zielgruppe Frauen in den Wechseljahren, das ist ganz böse, weil man sowieso Stimmungsschwankungen hat, Hitzeballungen und dann die Achterbahnfahrt beim Blutzuckerspiegel ist ganz schlecht. Und wenn der Blutzuckerspiegel sehr niedrig ist, bekommt man Heißhunger auf Süßes. Und dann hat man das Gefühl, wirklich so Tunnelblick, da hilft jetzt nur noch Schokolade, Kuchen, irgendwas, was dann wieder schnell den Blutzuckerspiegel hochtreibt. Und das ganze Spiel fängt von vorne an. Also man macht es sich wesentlich leichter, wenn man Gewicht verlieren will, diese zugesetzten Zucker so weit wie möglich reduzieren. Ich glaube, ganz rauslassen kann man sie nicht, muss man ja auch nicht, aber nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade plus ein Stück Kuchen plus viel Weißmehlbrötchen mit Marmelade, sondern das ein bisschen überlegter einsetzen.
Wenn du sagst Weißmehlbrötchen mit Marmelade, da steckt ja jetzt nicht nur der Zucker in der Marmelade drin, sondern da sind wir ja auch bei einem Thema, was viele Menschen so gar nicht mit dem Zucker in Verbindung bringen, was aber ja auch indirekt damit zu tun hat, nämlich dieses Thema Weißmehl,
ja,
dieses Thema der einfachen Kohlenhydrate. Kannst du da mal erklären, warum das eigentlich in der Wirkung ähnlich ist?
Ja, weil das sind ja auch, alle Kohlenhydrate sind Saccharide, wenn du da halt mal die chemischen Bezeichnungen anguckst. Es sind Mono- und Disaccharide, die schnell zerkleinert sind, die ganz schnell in Glucose zerlegt werden. Und bei Brötchen, bei Weißmehl, ist ja die äußere Schicht vom Mehl wegpoliert worden. Das ist ja nur noch das Innere, wirklich nur noch das, was wirklich leicht verdaut werden und schnell in Zucker umgewandelt werden kann. Man muss sich das so klar machen, unser Körper, der wandelt alles in Zucker um. Auch wenn wir komplexe Kohlenhydrate essen, nur das sind dann sehr lange Ketten. Das dauert viel, viel länger, bis da der Blutzuckerspiegel langsam auf einen normalen Level kommt. Und da ist auch diese Insulinausschüttung gar nicht so gefragt. Aber wie gesagt, bei Zucker oder bei allem, was schnell in Glucose abgebaut ist, geht das sehr schnell.
Ich finde immer bei diesen Weißmehlprodukten merkt man das, das ist ganz anschaulich, wenn man mal so ein trockenes Brötchen nimmt und kaut das ein bisschen länger, da merkt man, dass das wirklich schon im Mund durch den Speichel, dass der Zucker da drin aufgespalten wird, weil je länger man darauf kaut, desto süßer wird das.
Genau. Das ist eigentlich bei allen Kohlenhydraten, das hast du auch bei Vollkornbrot, nur musst du da viel länger drauf rumkauen, bis du den süßen Geschmack im Mund hast.
Okay, das habe ich noch nicht geschafft.
Nee, man hat meistens nicht die Geduld. Man sollte zwar 20 Mal kauen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, erstens mal denke ich da nicht dran und die Zeit, die habe ich meistens nicht.
Ja, wobei vielleicht an der Stelle auch nochmal angemerkt, dass das Essen in Ruhe, 20 Mal kauen kann man jetzt sicherlich drüber streiten, aber dass das Essen in Ruhe und das bewusste Essen und das bloß nicht reinschlingen, sondern wirklich sich schon Zeit dafür nehmen und den Körper das auch wirklich, das überhaupt miterleben zu lassen. Ja, also zum einen das zu genießen, finde ich, und dann aber auch dem Körper die Chance zu geben, das so nach und nach wirklich anzunehmen und zu verarbeiten, ja, anstatt das so schnell in sich reinzuschlingen. Das ist schon wichtig.
Das ist schon wichtig und man darf nicht vergessen, es dauert rund 20 Minuten, bis der Kopf überhaupt registriert, da ist was im Magen angekommen. Und wenn ich jetzt kurz Mittagspause habe, renne in irgendein Lokal, Riesenteller, Spaghetti, wie schnell habe ich die runtergeschlungen? Also meine Hunde, die haben das immer in weniger als einer Minute geschafft. Große Schüssel, aber ich glaube, viele Menschen schaffen das auch. Du kannst in kurzer Zeit eine sehr große Menge essen und dann kommt schlagartig das Gefühl, boah, mein Bauch ist so voll, ich habe zu viel gegessen. Also wie du gesagt hast, wirklich sich die Zeit nehmen, zwischendurch Besteck ablegen, in Ruhe kauen und mal versuchen, alle Geschmackssorten, Geschmacksrichtungen, was ist denn da überhaupt drin, das ein bisschen rauszuschmecken. Das ist so ungeheuer wichtig und man merkt dann halt rechtzeitig, wann man satt ist.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Man sagt ja, dass man früher aufhört zu essen, wenn man langsamer isst, weil eben man dieses Sättigungsgefühl tatsächlich auch spüren kann, dem Körper überhaupt eine Chance gibt dazu. Ist das wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn man langsamer isst, dass man weniger isst?
Ja, das ist definitiv nachgewiesen. Da gibt's immer die tollsten Studien, so diese berühmten Suppenteller, die immer von unten nachgefüllt werden, so dass die Probanden gar nicht wissen, wie viel sie denn jetzt gegessen haben. Und da gibt's also jede Menge Studien, wo das nachgewiesen ist. Da hat man natürlich auch geguckt, wie ist das, wenn das jetzt was Süßes ist mit viel Zucker oder halt eine herzhafte Suppe, sind das Unterschiede. Aber die Zeit, die ist bei allen etwa gleich. Ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, ich stoppe jetzt die Zeit in 20 Minuten auf die Sekunde, setze das Sättigungsgefühl ein. Aber ich denke, man merkt das selbst. Und da bringe ich immer gerne einen Begriff ins Spiel, den ich eigentlich so als Modebegriff nicht mag. Und das ist die Achtsamkeit. So wirklich jetzt nicht beim Essen sich mit anderen unterhalten oder sogar Arbeitsthemen diskutieren, sondern das ist eine Pause. Ich brauche jetzt mal die Ruhe und halt auch mal zwischendurch das Besteck hinlegen. Dann immer mal so in sich hineinspüren, passt da noch was rein oder reicht das für jetzt?
Ja, und also ich meine, mit anderen gemeinsam essen und sich dabei unterhalten, werden jetzt viele denken, das ist ja auch schön, also muss ich auch gestehen, ne? Aber auch dabei kann man bewusst essen, ne? Kann man sich einfach wirklich auch aufs Essen konzentrieren dabei und nicht das eben hineinschlingen. Und das heißt dann auch, dass wir sprechen zwar heute über Zucker und Zucker oder zuckerfrei oder zuckerreduziert, dass auf jeden Fall das langsame Essen, das langsame bewusste Essen zum Abnehmen beiträgt.
Absolut, absolut. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Ganz einfach ist es auch gesünder. Man hat also weniger Magendrücken und man fühlt sich auch besser. Was du gerade gesagt hast, in Gesellschaft essen, ja, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ich mag es halt nur nicht, ich habe es früher oft gemacht, am Schreibtisch gegessen, wenn die Kollegen dann reinkamen.
Ja.
Das ist keine Mittagspause, das ist einfach Nahrungsaufnahme bei der Arbeit.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch dem, diesem ständigen uns berieseln lassen, auch dem wir ausgesetzt sind. Ne? Immer läuft irgendwie das Smartphone nebenbei oder der Rechner nebenbei oder das Tablet, irgendwas ist an, wenn man jede Minute irgendwie den Eindruck hat, hier und da noch was konsumieren zu müssen, sich noch schnell was anschauen zu müssen. Und das einfach wenigstens während des Essens mal auszulassen, ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht echt gut.
Ja.
Zucker reduzieren, haben wir eben drüber gesprochen. Und du hast hast gesagt, man muss den Zucker ja gar nicht ganz weglassen. Es reicht schon das Reduzieren. Wenn ich mein eigenes Zuckerverhalten so anschaue, dann habe ich über die Jahre festgestellt, dass ich leichter ganz ohne Zucker kann als mit wenig Zucker. Zucker ist ja ein Suchtmittel.
Das ist richtig. Es heißt ja, wenn Zucker heute entdeckt würde und auf den Markt kommen müsste, eine Markteinführung bräuchte, würde es vermutlich gar nicht zugelassen. Aber es ist halt etabliert. Es gibt seit ungefähr 200 Jahren so den Industriezucker, dass man den herstellen kann. Das wäre also unrealistisch. Aber wenn ich Zucker oder was Süßes esse, wird dieses Belohnungszentrum im Gehirn angesprochen. Das erfolgt eine Dopaminausschüttung, was halt auch bei Kokain passiert, bei anderen Sachen. Wir fühlen uns gut im Augenblick. Und das Schlimme dabei ist, der Körper braucht immer größere Mengen an Zucker, damit diese Dopaminausschüttung kommt. Und das macht die ganze Sache dann so schwierig zum Teil. Aber ich muss auch sagen, ich denke, ein Großteil ist auch die Gewohnheit, weil wir haben, wenn wir uns mies fühlen, so die ganze Welt ist schlecht zu uns, also sind wir gut zu uns selbst und gönnen uns die Schokolade oder zum Nachmittagskaffee den Kuchen. Das sind halt wirklich so eingeführte Rituale, die man dann einfach mal fallen lassen muss. Und da sage ich halt auch, es ist nicht unbedingt notwendig, dass ich jetzt sage, ich werde nie wieder Industriezucker essen, nur noch alles selbst gekocht. Natürlich, das ist unrealistisch und ich denke, das hält man nicht durch und das sollte man auch nicht unbedingt. Wenn ich Schokolade mag, hin und wieder ein Stück wirklich gute Schokolade, die ich mag, mit viel Kakao, da ist gar nichts gegen einzuwenden. Aber du hast ja schon ein paar Mal gesagt, bei dir fällt es am leichtesten, wenn du es komplett dann weglässt. Das ist unterschiedlich. Ich habe das bei meinen Kundinnen gemerkt. Ich habe einige, die machen das genauso. Die machen dann so Fastenzeit. Die fasten zwar nicht, lassen aber dann solche Sachen rigoros weg für ich weiß nicht wie lange und dann halt in kleinen Mengen wieder zu besonderen Gelegenheiten. Das klappt dann bestens. Und andere, die kommen damit gar nicht klar. Die sagen, ich kann's runterfahren, aber ich brauche nachmittags ein Stück Schokolade und dann ist das machbar. Ich denke, es hängt auch insgesamt von der Ernährung ab, was ich sonst esse, wie der Blutzuckerspiegel insgesamt aussieht. Ob ich mich gesund ernähre, wo der Körper dann wirklich satt ist, dann hat man eventuell die ganze Geschichte ein bisschen leichter im Griff.
Also ich mache es tatsächlich auch so, dass ich dann so ja einmal im Jahr auf jeden Fall, manchmal aber auch zweimal im Jahr tatsächlich so zwischen 2 und 4 Wochen so den Zucker dann komplett weglasse. Ne? Also so, wie es gerade eben auch in meine Planung passt. Wenn da ein Geburtstag zwischen ist, wo ich weiß, da werden die tollsten Torten gebacken, dann lege ich das da möglichst nicht rein in diese Zeit. Aber ansonsten merke ich immer wieder, wenn ich das mache und deshalb kann ich persönlich das schon empfehlen, das auch einfach mal auszuprobieren, wie der Geschmackssinn sich auch neutralisiert.
Ja.
Ja, also dass dann, wenn man dann wieder anfängt irgendwann, also ich meine, ich esse ja auch Süßes zwischendurch in Form von Obst oder so, ja, oder auch in Form von Trockenfrüchten, die ja auch sehr süß sind teilweise, wenn ich an Datteln denke und so. Aber andere Dinge, die, also wie beispielsweise so ein Stück Kuchen oder irgendwelche Naschis, die sind dann extrem süß. Also die sind eigentlich schon zu süß, wenn man sie wieder dann anfängt zu essen.
Das habe ich auch schon oft gehört und das ist egal, ob du da über Schokolade sprichst, aber bei Kuchen hatte ich auch mal eine Kundin, die sehr gerne gebacken hat und viel gebacken hat und nachdem sie mal eine Zeit lang wirklich verzichtet hat, die hat gesagt, ich muss meine Rezepte abändern, das ist widerlich süß, ich mag es so nicht mehr, ich möchte mehr Obst in den Kuchen haben und ich denke, das ist wirklich so ein kompletter Reset. was dem Körper nicht nur gut tut, sondern auch die Geschmacksnerven, die Geschmacksknospen erholen sich ein bisschen, dass die wieder auf den Reiz ansprechen.
Und Kuchen finde ich ist auch, das ist auch ein ganz toller Tipp, den du da eben schon genannt hast. Bei den Kuchenrezepten einfach mal den Zucker ein bisschen zu reduzieren und das nach und nach zu machen. Bei den tollen alten Kuchenrezepten, die man von Oma noch zu Hause hat, die Hausrezepte, die Familienrezepte. Wenn man das Stück für Stück macht und immer ein bisschen mehr weglässt, dann schmeckt der Kuchen immer noch genauso gut. Und Man hat einfach auf Zucker verzichtet und dem eigenen Körper und natürlich auch der Familie dann damit echt was Gutes getan.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir schmeckt der Kuchen dann noch besser, wenn ich mehr Obst reinmache. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kuchen aussieht. Ich bin also keine gute Bäckerin, aber bei Weihnachtskeksen habe ich schon vor Jahren angefangen, meistens nur die Hälfte von dem Zucker zu nehmen, der im Rezept angegeben ist. Jetzt sagte mir mal jemand, das kannst du nicht machen, du solltest das Schritt für Schritt ausprobieren, das ein bisschen runterfahren, solange das noch geht, damit die Textur auch stimmt. Weil Zucker gibt ja dem ganzen Gebäck auch so ein bisschen Körper. Aber da gibt's noch so viele Sachen und Tricks, was man machen kann, damit Trockenfrüchten, Trockenpflaumen, die pürieren, unterheben. Mit Bananen habe ich schon ausprobiert, schmeckt sehr lecker, aber wie gesagt, ich bin jetzt keine Bäckerin, keine Feinschmeckerin, also deswegen alle, die sich damit auskennen, die werden sich jetzt vielleicht abwenden, aber mir schmeckt's und ich finde, es schmeckt bei weitem nicht so süß, aber angenehm, sehr fruchtig und leichter. Man hat hinterher nicht dieses Gefühl, so. Ich habe manchmal wirklich so einen richtigen Brain Fog, wenn ich sehr viel Zucker gegessen habe, dass man sich auch vom Kopf her nicht so ganz klar fühlt. Mhm.
Und beim Backen, nicht nur beim Backen, es gibt ja ganz viele tolle Blogs auch, die sich mit dem Thema zuckerfrei beschäftigen, ne? Also Rezepte zu finden zum Kochen sowieso, aber auch zum Backen, wo man sich das schwer vorstellen kann, wenn man das noch nicht ausprobiert hat, die komplett industriezuckerfrei sind. Ja. Da findet man ganz viele tolle Rezepte. Also eine Zuckerart, von der ich gelernt habe, dass sie zum Beispiel den Insulinspiegel nicht ansteigen lässt, ist der Kokosblütenzucker. Mhm. Korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege.
Nee, das ist auch meine Information.
Und ich habe schon oft mit Kokosblütenzucker gebacken. Mhm. Das ist toll. Das ist wirklich eine großartige Alternative. Ja, wenn man da sich gesundheitlich was Gutes tun will und eben nicht dieses Insulin auf und ab haben will und den Industriezucker einfach mal wirklich reduzieren will.
Das muss man wirklich ausprobieren. Es gibt ja in der Zwischenzeit so viele Süßungsmittel und manche vertragen die hohen Temperaturen beim Backen nicht. Aber wenn man es ist ja nicht gesagt, dass du immer genau auf 180 Grad oder drüber sein musst. Manchmal reicht es ja einfach 5 Grad weniger und das ist in Ordnung. Mein Tipp ist da immer, das nicht ausprobieren, bevor Besuch kommt, sondern mal, wenn die Familie da ist. Es ist bloß, wenn du dann irgendeinen Stein hast, den keiner kauen kann. Aber die Familie probieren lassen und wenn du solche Experimente machst, da gibt's noch ein paar ganz abgedrehte Sachen, nämlich mit Kidneybohnen, die püriert sind, oder Kichererbsen. Wenn du den Leuten das nicht sagst, die merken das nicht. Die merken nicht, was drin ist. Das sind so Brownies. Das war mit den Kidneybohnen. Die sind super saftig und schmecken richtig lecker. Also da ist man überrascht. Und Bohnen, Hülsenfrüchte, hast du halt noch ein bisschen mehr Protein dran.
Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das finde ich jetzt ganz spannend. Muss gestehen, dass ich mir das nicht so ganz so vorstellen kann für so einen Kuchen. Das klingt erstmal ein bisschen strange, aber ausprobieren, ne? Also wirklich, Natürlich. Warum nicht probieren?
Im schlimmsten Fall muss es wegwerfen und kann es nicht essen, aber meistens schmeckt es ja trotzdem noch süß. Aber wie gesagt, das habe ich gemacht und es hat wirklich Gnade vor den Augen meiner Nichte gefunden, die eine gute Hobbybäckerin ist. Also von daher, da hat sie gesagt, sieht zwar nicht so schön aus, schmeckt aber richtig lecker.
Mich erinnert das gerade an den allerersten Möhrenkuchen, den ich mal probiert, also als ich den allerersten Möhrenkuchen probiert habe vor, ich weiß es gar nicht, 20 Jahren oder so, wo ich auch dachte, Möhrenkuchen, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Und inzwischen finde ich ihn schon ziemlich lecker.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das sollte man nicht meinen. Da hast du ja zumindest auch die Ballaststoffe drin Und ich esse den auch ausgesprochen gern. Wenn er nicht zu süß ist, wenn dann irgendjemand meint, der muss da noch extra viel Zucker reinhauen, damit die Möhren übertüncht werden, die schmeckst du gar nicht raus.
Nee, genau. Und da bin ich mir ganz sicher, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, werde ich aber mal machen. Wenn man ein zuckerfreies Möhrenkuchenrezept findet, Karottenkuchenrezept sucht, wird man das auf jeden Fall finden, ja, bin ich ganz sicher.
Nee, es gibt da wirklich so viele verschiedene Rezepte. Da muss man ein bisschen experimentierfreudig sein. Ich weiß es nicht, ja, je nachdem, in welcher Familie du da guckst, Zucker, überhaupt sehr zuckerhaltige Nahrungsmittel sind ja sehr billig. Das kann natürlich auch durchaus ein Grund sein, warum manche Familien, denen es finanziell nicht so gut geht, vermehrt danach greifen. Aber ich denke, wenn man gesunde Nahrungsmittel frisch kauft aus der Region und da ein bisschen die Kosten vergleicht, kommst du genauso gut hin. Nur die Kinder sind heute zum Teil so auf den Zucker getrimmt, wenn du denen was anderes gibst. Gemüse? Nee, mag ich nicht. Und das finde ich ausgesprochen schade.
Ja, das ist ja das große Drama, dass da auch in den Lebensmitteln, die für Kleinkinder hergestellt werden, dass die schon so süß sind teilweise, dass die wirklich auf diesen süßen Geschmack wirklich von der Industrie getrimmt werden, ne? Und das ist echt verwerflich. Also das ist ganz, finde ich, ganz, ganz schlimm.
Und das fängt halt leider Gottes sehr früh an. Ich hatte das in meinem Blogbeitrag, im Dezember war das, glaube ich, ja geschrieben, über Zucker. Kinder, bei denen das normale Sättigungsgefühl noch funktioniert, die sagen dir auch, wenn sie keinen Hunger haben. Und die wollen auch Brokkoli essen, wenn ihnen da was Bestimmtes fehlt. Nur das kommt halt ganz, ganz schnell, sobald die ein bisschen empfänglicher für die Werbung werden und anfangen, mehr Zucker zu essen, dann ist dieses Sättigungsgefühl weg. Man kann sich das zwar wieder antrainieren, aber ich denke, das ist für einen Erwachsenen schon eine Herausforderung, da mal Zucker konsequent wegzulassen. Mach das mal beim kleinen Kind an der Kasse sagen, hier, es gibt jetzt nichts Süßes.
Ja, das ist wirklich eine Frage der Gewohnheit, ne? Wie die Eltern das den kleinen Kindern antrainieren. Nun haben die meisten unserer Hörerinnen wahrscheinlich eher größere Kinder oder die Kinder sind schon aus dem Haus oder aber sie sind schon Großeltern, Großmütter, dann kommen auch ja die kleinen Kinder wieder ins Haus, was ja ganz, ganz toll ist. Ich erinnere mich, dass es bei meinen Omas immer was Süßes gab. Immer, das ist, ich glaube, wir haben im Vorgespräch auch, hattest du auch gesagt, so die Omas haben eigentlich auch immer gesagt, das Gehirn braucht Zucker, Kind iss mal. Wo kommt das her? Hast du das mal recherchiert?
Nee, das war meine Oma, die das gesagt hat. Die ist schon seit 30 Jahren tot, glaube ich. Wir hatten als Kinder bei ihr immer Butterbrot gegessen, dick mit Butter und dann Zucker oben drauf gestreut. Ich mochte das eigentlich gar nicht so. Und da hat sie gesagt, Kind, das Gehirn braucht Zucker, sonst kann es nicht denken. Und später habe ich dann mal geguckt, ja, das Gehirn braucht Glucose. Glucose ist natürlich ein Zucker, nur dafür brauche ich keinen Zucker zu essen. Dafür brauche ich absolut keinen Zucker zu essen. Der Körper kann aus allen Kohlenhydraten sowieso relativ leicht Glucose machen. Der Körper kann aber auch Protein, Eiweiß, Aminosäuren zu Glucose umbauen. Das ist dann die Gluconeogenese, nur damit man es mal gehört hat. Und das ist natürlich auch der Fall, wenn du wirklich jetzt ganz strikt hungerst und fastest. Der Körper, das Gehirn braucht nach wie vor Glucose, also wird die Muskulatur abgebaut. Das ist ja Protein. Ist nicht unbedingt das, was wir wollen, aber das Gehirn wird da versorgt. Und das ist auch der Grund, warum man so mies gelaunt ist, wenn man sehr wenig isst und da halt ein bisschen wenig ankommt. Wenn ich nicht irre, ist der Energiebedarf vom Gehirn ungefähr ein Viertel bis ein Drittel von unseren täglichen Kalorien. Das ist also eine ganze Menge.
Also das Gehirn braucht auf jeden Fall den größten Teil unserer Energie, die wir zu uns nehmen. Ne, erstmal unabhängig davon, in welcher Form wir die zu uns nehmen. Und wenn du sagst, wenn das Gehirn diese Energie, diese Glucose nicht bekommt, dann holt es sie sich aus den Muskeln.
Genau, genau.
Was können wir denn dagegen tun, dass das nicht passiert?
Nicht so wenig essen. Ich weiß, es ist immer so ein heikles Thema, das Fasten anzusprechen. Ich habe früher immer jedes Jahr 2 Wochen gefastet. Ich fand das toll, so dieses Gefühl. Man ist so ein bisschen high, man schwebt 10 Zentimeter über dem Boden, die Verdauungsorgane werden entlastet, die Haut wird schön. überhaupt keine Zweifel daran. Wenn ich aber abnehmen will, ist das nicht unbedingt die beste Sache. Also da sage ich immer, es ist so meine Formel, über dem Grundumsatz bleiben. Der Grundumsatz ist also das, was der Körper jetzt braucht, um am Leben zu bleiben. Aber unter dem Arbeitsumsatz, dass ich ein Kaloriendefizit habe und dann natürlich die Muskeln trainieren, dass die belastet werden. Und für Frauen in den Wechseljahren, die sollten unbedingt darauf achten, ausreichend Protein zu sich zu nehmen. Da sind die meisten nämlich sehr, sehr niedrig.
Proteine, Eiweiße heißt, wenn wir jetzt mal vielleicht für die Vegetarier ein Stück weiter denken oder für die Veganer, dann brauchen wir ganz viele Hülsenfrüchte.
Ganz genau. Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Linsen. Ich pick die beiden jetzt raus, weil ich schon seit einiger Zeit, wenn ich Nudeln koche, nur Nudeln aus Kichererbsen oder aus roten Linsen mache. Das merkst du auch. Du bist viel schneller satt davon und geschmacklich merke ich keinen Unterschied. Aber Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, das sind alles Sachen, die darunter fallen. Reis, Vollkornreis, also jetzt nicht den polierten Reis. Und da muss man dann natürlich auch gescheit kombinieren, dass man wirklich alle essentiellen Aminosäuren zusammen hat, weil die einzelnen Nahrungsmittel, die haben, manche sind reich in einer Aminosäure, fehlt aber eine andere und mit der richtigen Kombination klappt das schon. Wobei Kombination jetzt noch nicht mal heißt, dass ich ganz bewusst das zusammen planen muss, sondern einfach viel Abwechslung auf den Speiseplan, dass ich nicht immer dasselbe esse.
Also nicht nur die Kichererbsen, sondern dann schon nochmal die Linsen und mal die Erbsen und mal Soja, wenn man es verträgt.
Ja, genau.
Nicht nur eine Sorte Nüsse, sondern auch bei den Nüssen variieren.
Ich glaube, da hatte ich auch mal bei Lemon Days einen Post drüber gemacht, wie Veganer das am gescheitesten kombinieren, müsste ich mir noch mal raussuchen, weil das finde ich auch ganz wichtig. Bei Vegetariern muss ich sagen, wenn jemand Käse und Eier isst, ist eigentlich sowieso überhaupt kein Thema. Weil gerade Eier, ist wirklich das Eiweiß, was vom Körper am leichtesten verarbeitet wird.
Mhm. Zuckerfrei oder zuckerreduziert, haben wir drüber gesprochen. Du sagst also auch am besten mal ausprobieren, wie gut man mit dem Zuckerreduzieren klarkommt. Ansonsten vielleicht auch mal ausprobieren, das ganz wegzulassen und das dann, nachdem man sich resettet hat sozusagen, nach und nach wieder so ein bisschen in den Speiseplan hineinbringen und vielleicht auf einem anderen Niveau, als das früher war. Also da einfach bewusster auch mit umgehen. Und wenn wir über Zucker sprechen, wir haben das ja eben vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dann sind wir ja auch bei dem Thema der Kohlenhydrate. Und es ist ja gerade in unserem Alter, gerade wenn man sich die so Diätempfehlungen anguckt, sind ja immer wieder die Kohlenhydrate auch die von vielen Seiten als die Bösen, die man so arg reduzieren oder am besten ganz weglassen sollte, werden sie ja beschrien. Wie stehst du dazu?
Da schüttest du das Kind mit dem Bade aus. Ich meine, diese ganz streng kohlenhydratarmen Diäten oder ketogene Diät, das sind ja weniger als 5-10% der Kalorien als Kohlenhydrate. Das ist sehr, sehr wenig. Da muss man sich im Klaren sein. Da fallen auch die meisten Gemüsesorten raus. Du bist da ganz schnell drüber. Und da denke ich, ist nicht unbedingt das Wissen da, was denn alles Kohlenhydrate sind, weil auf der anderen Seite gerade die komplexen Kohlenhydrate, die halt ganz, ganz langsam abgegeben werden, die geben so viel Energie im Alltag, dass ich viel besser funktioniere. Also warum sollte ich unbedingt darauf verzichten? Die Keto-Diät hat durchaus ihre Berechtigung. Ich arbeite hier mit einem Arzt zusammen, der setzt die bei Epilepsie und bei manchen anderen Krankheiten ein. Er sagt, bei anderen Krankheiten ist es nicht so ganz eindeutig bewiesen. Wenn die Leute gut damit klarkommen, sich gut fühlen, sollen sie es machen. Aber gerade so Frauen in den Wechseljahren, da gibt es auch Studien drüber, dass Diäten, die sehr hoch in Kohlenhydraten sind oder sehr, sehr niedrig, die Schilddrüsen ein bisschen ausbremsen können. Und wie gesagt, man hat weniger Energie. Man muss es probieren. Manche Leute kommen gut damit klar. Aber ich würde von meiner Seite her keinesfalls auf Gemüse verzichten oder auch Obst, Beeren. Die haben jetzt nicht so viel Fruchtzucker. Und damit komme ich dann am besten klar, weil da hast du die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, du hast die Ballaststoffe, du bist satt. Während du, wenn du komplett auf Kohlenhydrate verzichtest oder wie gesagt unter die 10% gehst, mir geht da die Fantasie aus, was ich da alles kochen soll, wenn ich da 75% Fett in der Ernährung haben soll.
Mhm. Ja, und ich meine, wenn wir anfangen, Gemüsesorten wegzulassen, dann fehlen uns auch wieder Nährstoffe, ne? Dann fehlen uns auch wieder andere wichtige Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter. Also dann fängt es an einer anderen Stelle wieder an, gefährlich zu werden. Und ich für meinen Teil, ich muss auch sagen, ich liebe ja auch mein Vollkornbrot, ne? Also ich mag auch auf mein Vollkornbrot nicht verzichten. Ja. Also das kannst du dann vergessen. Ja, und das macht so satt und das hält so lange satt. Also falls jemand noch kein Vollkornbrot probiert hat, macht das mal spaßeshalber, kauft euch ein richtiges Vollkornbrot, aber geht zum Bäcker und sagt, ihr wollt wirklich ein echtes Vollkornbrot haben. Und dann esst mal einen Tag 2 Scheiben Toast oder wie viel ihr sonst immer esst oder ein Brötchen und am nächsten Tag esst ihr 2 Scheiben Vollkornbrot und schaut mal, wie lange ihr damit satt seid. Mal ganz abgesehen davon, wie viel mehr Nährstoffe man hat, ne, man zu sich nimmt.
Nee, das ist ein guter Tipp, um nochmal auf die Keto-Diät zurückzukommen. Da gibt's ja immer den Einwand, ja, ich kann ja Gemüse essen, so viel wie ich will. Das sind ja Ballaststoffe, die zählen ja nicht als Kohlenhydrate. Ballaststoffe sind Oligosaccharide. Das sind auch Kohlenhydrate, nur ob der Körper die jetzt unverdaut ausscheidet oder runterbricht und als Energie verfeuert, hängt von der Darmflora ab. Und das heißt, es ist nicht unter meiner Kontrolle. Ein amerikanischer Kollege, mit dem ich mich hin und wieder austausche, sagte, 90% der Leute, die eine Keto-Diät machen oder glauben, eine zu machen, die sind überhaupt nicht in der Ketose drin, weil die halt so ein paar Sachen da falsch interpretieren. Es erinnert mich so an eine Kur, die ich mal gemacht habe, wo ich wirklich gefastet habe. Da war ein junges Ehepaar, die haben kurzerhand Schokolade zum kohlenhydratfreien Nahrungsmittel erklärt. Das dürfen wir ja essen. Geht auch.
Werbeaussagen wie nur natürliche Zuckerzusätze enthalten. Was kann das heißen und kann ich diese Lebensmittel essen, wenn ich auf Industriezucker verzichten will, um abzunehmen?
Also da würde ich unbedingt auf die Label drauf gucken, weil oft ist da sehr viel Fructose zugesetzt, also der Fruchtzucker, der in natürlichen Früchten drin ist. Das wollte ich eben schon sagen. Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden, weil das ist mit Ballaststoffen gekoppelt, mit Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen. Wenn das im natürlichen Umfeld in der frischen Frucht ist, wenn ich das aber extrahiere und irgendwo zuführe, wirkt das auf den Körper fast genau wie normaler Haushaltszucker. Das ist also ein bisschen eine Mogelpackung, wo man halt wirklich sagen sollte, unbedingt die Label angucken. Und im Zweifelsfall auf so stark verarbeitete Sachen verzichten, weil das ist in meinen Augen der leichteste Weg, um da wieder Kontrolle selbst zu übernehmen und selbst zu bestimmen, wie viel Zucker ich denn essen will.
Du hast vor kurzem einen Blogartikel geschrieben für Lemon Days zum Thema zuckerfrei. Ich glaube, wir packen den mal in die Shownotes, wir werden den mal verlinken, weil da kann man wirklich viele Dinge von dem, was wir heute erzählt haben und tatsächlich auch noch einiges mehr, ich glaube, da waren auch Studien verlinkt drin und so, mal nachlesen. Mhm. Also das machen wir auf jeden Fall. Und dann lass uns noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also zum einen kann man schon sagen, sondern es ist so und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wer sich zuckerärmer ernährt, ernährt sich gesünder und mit zuckerarmer oder auch zuckerfreier Diät kann man definitiv abnehmen.
Wenn die Energieaufnahme insgesamt stimmt, aber es fällt einem wesentlich leichter, da unter einem bestimmten Limit zu bleiben, wenn ich den Zucker weglasse.
Und was ich jetzt noch schön finden würde für die Hörerinnen, sind so ein bisschen Tipps, wenn ich jetzt damit anfangen möchte, meinen Zucker zu reduzieren oder tatsächlich eine zuckerfreie Phase zu machen, wie ist die Aussicht auf Erfolg am größten? Was sind so deine Tipps auch aus deinen Erfahrungen mit deinen Klienten, mit den Frauen, die du schon betreut hast und betreust?
Also wirklich sich erstmal bewusst machen, wie viel Zucker esse ich denn überhaupt? Weil ich höre das immer wieder, ich esse gar keinen Zucker, ich habe überhaupt keinen Zucker im Haushalt. Wenn wir dann sagen, okay, guck mal, da ist die Marmelade, da ist das Kartoffelpüree, da sind die Gurken, da ist was Süßes drin. Das ist schon mal manchmal wirklich so ein Schockmoment. Deswegen sagte ich ja eben, wenn ich mir ein paar Gerichte aneigne, die ich schnell selbst gekocht habe, kann ich total darauf verzichten. Wenn ich da gescheite Garmethoden habe und ein bisschen anröste, dass ich den Eigengeschmack rauskitzele, dann schmeckt das so gut, dann fehlt der Zucker mir gar nicht mehr. Das ist das eine. Und dann, wie gesagt, sich selbst kennenlernen, wo, in welchen Situationen greife ich denn zu was Süßem? Wo wird der Heißhunger wirklich unbändig, wenn ich schlecht gelaunt bin oder irgendwas nicht so läuft oder wenn ich ganz schlecht geschlafen habe? Das ist ja Leptin, Ghrelin, das Hungerhormon, das uns wirklich dazu greifen lässt. Das ist auch eine Geschichte. Was natürlich sehr schwierig ist, wenn ich meinen Mädels sage, du musst mehr schlafen, ja, können vor Hitzewallung. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Aber ganz einfach der Entspannung mehr Raum einräumen. Einfach das mal zu realisieren. Die Pausen sind ungeheuer wichtig, um auch die Stresshormone runterzufahren. Das nimmt auch so ein bisschen von dem Zuckerjeper weg. Und überhaupt Bewegung, weil das fördert auch die Dopaminausschüttung, Serotoninproduktion im Gehirn, dass man sich gut fühlt. Ich weiß, den inneren Schweinehund überwinden, anstelle eines Stück Schokolade jetzt mal rausgehen, fällt sehr schwer. Aber glaubt mir, wenn ihr zurückkommt, ihr fühlt euch gut.
Ja, und das ist ja auch so ein Stück weit, finde ich, sich selbst kennenzulernen, erstmal zu beobachten, wann greife ich denn zur Schokolade? Wann ziehe ich denn die Schublade am Schreibtisch auf, wo ich weiß, da liegen immer ein paar Gummibärchen drin? Wann ist es dann? Und das zu realisieren und dann zu sagen, halt, stopp, was kann ich jetzt stattdessen machen? Rausgehen, spazieren gehen, im Büro weiß ich es jetzt nicht, aber falls ich zu Hause bin, vielleicht lieber irgendwie eine Freundin anrufen, nettes Gespräch führen, ja, sich was Gutes tun, was eben nicht das Stück Schokolade ist oder das Stück Kuchen ist oder so, ja, also das erst den Trigger finden, das bemerken und dann sagen so, was gönne ich mir denn jetzt?
Und da hatte ich mal eine Kundin gehabt, der gesagt habe, jetzt überhaupt nichts einschränken, mach dir das nur einfach bewusst, in welchen Situationen das ist. Warte 5 Minuten, entscheide dann, ob du wirklich die Schokolade willst. Oft ist es dann schon vergessen. Und bei ihr war es so, sie hatte da wirklich an einem Tag wenig gegessen, keine Zeit gehabt. Und sie sagte, sie hat auf einmal gedacht, eine Banane tut's eigentlich auch. Mm. Ich meine, da ist wieder Fruchtzucker drin, aber das ist wahrscheinlich gesünder und führt nicht zu so einer Insulinausschüttung wie jetzt die Schokolade. Und ich denke, wenn du schon mal solche Entscheidungen triffst, das ist schon ein ganz großer Schritt, dass die Schokolade nicht so die Krücke wird, wenn ich mich schlecht fühle, um da halt irgendwas zu überdecken.
Ja, das klingt so klein, ne? Aber ich glaube, es sind ja immer gerade diese kleinen Schritte, also die am Jahresanfang, die großen Vorsätze, die sich so oft gemacht werden und so und dann irgendwie spätestens nach 3 Wochen ist sowieso alles hinüber und man sagt, ja, mein Gott, bringt jetzt eh nichts mehr. Nein, die kleinen Schritte, sich die kleinen Schritte bewusst zu machen und über die kleinen Schritte so nach und nach wirklich mehr Gesundheit, mehr Fitness, mehr Wohlbefinden, mehr für sich selbst in das Leben zu holen. Also das ist meiner Erfahrung nach wirklich das Rezept, mit dem das dann auch langfristig funktionieren kann.
Da werde ich ja jetzt im Januar nochmal drüber schreiben und drüber sprechen, diese kleinen Schritte, die man wirklich dauerhaft in den Tagesablauf einbaut. Ich denke, der große Fehler, den viele machen, gerade mit den guten Vorsätzen, ab sofort esse ich nie wieder Schokolade. Nie wieder ist eine sehr lange Zeit. Und bei den meisten dauert es dann halt bis zum 17. Januar, dann sind die Vorsätze in der Tonne. Nee, wenn man weiß, man kann so schwer darauf verzichten, du kannst ja an vielen anderen Stellen dann Zucker einsparen, wo es einem gar nicht so bewusst ist, wo es gar nicht schwerfällt. Und dann das Stückchen Schokolade am Tag wirklich zelebrieren und das genießen, das ist viel besser und das hält man auch immer durch. Eine Kollegin von mir, die sagte, für sie ist das Dessert als wichtigste Teil der Mahlzeit. Wenn die ihre Mahlzeiten plant, fängt die damit an und plant das andere so ein bisschen drumrum. Und das finde ich auch eine super Idee, wenn ich genau weiß, das mag ich, dann ist es gut.
Was ich noch ergänzen möchte zum Thema, wie die Aussicht auf Erfolg am größten ist. Bei mir ist es so, also einfach aus meiner Erfahrung mit so zuckerfreien Phasen, dass ganz viel an der Vorbereitung hängt. Ja, also dass ich vorher an den Naschschrank gehe und den tatsächlich leer habe. Weil wenn ich weiß, ich habe was im Haus, dann fällt es mir verdammt schwer, da nicht ranzugehen. Ja, gerade wenn man im Kopf hat, jetzt mache ich zuckerfrei, ja, dann springt es einen ja noch viel mehr an. Was mir immer hilft, ist auch ein Essensplan machen und gezielt auf diesen Essensplan einzukaufen. Frisch kochen natürlich. Ne? Und was ich auch brauche in diesen Phasen, ist so Notfallsüßes. Ja, also bei mir sind das beispielsweise tatsächlich Trockenfrüchte oder noch mehr Obst als sonst, was natürlich grundsätzlich auch gesund ist, ja. Also all solche Sachen. Und ich bin beispielsweise auch ein Typ, ich trinke eher zu wenig. Wenn ich mich aber daran erinnere und dieses Trinken auf dem Zettel habe und immer was stehen habe, wenn ich viel Wasser trinke, ist, habe ich festgestellt, auch die Lust auf was Süßes nicht so groß. Dieser Jeeper ist nicht so da.
Nee, das sind auch wirklich super Strategien, gerade mit den Trockenfrüchten oder wenn ich Obst esse, wirkt sogar noch besser, wenn ich da noch ein bisschen Protein beipacke. Ich sage ja, die Banane ist bei mir immer so ein Allheilmittel, wenn mein Blutzuckerspiegel wirklich niedrig ist, da ein bisschen Quark bei oder sowas oder Joghurt.
Oh, lecker.
Hast du das Protein. Ja. Du hast nicht so den Insulinausstoß. Bei Trockenfrüchten, da ist natürlich auch jetzt der Fruchtzucker konzentrierter drin, aber davon isst du nicht so eine ganze Tüte auf einmal. Ich denke, das ist weniger. Und Trinken ist eigentlich ein No-Brainer, was wir wirklich oft vergessen und wo man sich halt einfach nur dran erinnern muss.
Ja, genau. Liebe Heike, wir kommen schon zum Schluss. Es ist unglaublich, aber wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde miteinander gesprochen. Es ist auch ein großes Thema. Man könnte so viel darüber noch erzählen. Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben? Noch was Wichtiges?
Nee, ich glaube, ich meine, das ist so viel. Wir könnten jetzt noch 2 Stunden weiterreden, wenn man da in die Tiefe geht. Aber ich denke, wenn wir einfach die Frauen sensibilisieren, mal darauf zu achten, das ist schon die halbe Miete. Und dann halt ein bisschen runterfahren, kleine Schritte machen. Wenn das gut klappt, ruhig dabei bleiben. Zucker muss kein Mensch haben. Und wenn irgendjemand da mal nachlesen will, da gibt's super Literatur drüber, was super spannend ist. Der Robert Lustig geschrieben, Amerikaner, der hat einiges da bewegt. Und der eckt natürlich immer wieder bei der Zuckerindustrie an. Die mögen das nicht. Aber es ist erschreckend, was der da zum Teil zu schreiben hat.
Ja, es gibt ganz viele ganz tolle Bücher auch zum Thema zuckerfrei. Es gibt ja auch einige Prominente, die tatsächlich zuckerfrei leben und darüber Bücher geschrieben haben. Also wenn man da in die Buchhandlung geht, findet man wirklich viel, viel gute Literatur. Also da kann man tief einsteigen, wenn man möchte. Aber wie du gesagt hast, auch kleine Schritte bringen schon richtig was. Kleine Abschlussfrage, Heike. Isst du Schokolade?
Hin und wieder ja, aber ich gehöre auch zu denen, ich kann keine Schokolade im Haus haben, weil dann sind meine Gedanken immer gerade, wenn ich frustriert bin. Ich greife in dem Fall gerne zu Proteinriegeln, da gibt's eine Marke, Eigenmarke eines großen Konzerns und die schmecken so super süß. Die machen halt auch satt und da sage ich immer, die haben eine eingebaute Essbremse, weil da sind Zuckeralkohole drin und die führen zu wirklich bösen Blähungen, Magenschmerzen und wenn du davon zu viel isst, also nach einem Hör spätestens auch. Das mache ich.
Genau, und ansonsten einfach ein Stückchen dunkle Schokolade. Je dunkler, genau. Desto besser, genau. Desto geringer ist der Zuckeranteil. Und der Kakao, der ist ja auch gut, ne? Was macht der Kakao uns Gutes?
Ja, wollte ich gerade sagen, das sind Antioxidantien drin. Also je höher der Kakaoanteil, wobei ich sagen muss, wenn es mal über 90% geht, schmeckt es mir nicht mehr. Dann schmeckt es auch kaum noch süß, dann ist es sehr bitter. Also das ist nicht mein Geschmack, wem es schmeckt, absolut, da tust du dir was Gutes an. Ist gut fürs Herz, obwohl ich sage jetzt immer, fang nicht an, Schokolade zu essen, weil du deinem Herz was Gutes tun willst. Und dann kommt noch der Rotwein dazu, wo ja auch genau. So
aber 80-prozentige Schokolade tut's ja auch, wenn die 90-prozentige nicht schmeckt. Auch das ist ein Ausprobieren, mal gucken, was schmeckt und dann wirklich reduzieren, kleine Mengen. Also wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg damit. Wir werden noch einige Links hier in die Shownotes setzen und freuen uns, wenn wir euch damit ein bisschen unterstützen konnten. Vielen Dank, liebe Heike, dass du wieder hier warst.
Ich danke dir für die Einladung.
Ja, und herzlichen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Eine Bitte noch in eigener Sache. Man kann Podcasts auf den meisten Plattformen, wo man sie hört, bewerten. Also es gibt sowohl bei Spotify als auch bei iTunes oder Apple Music, wie es jetzt heißt, kann man 5 Sterne vergeben für einen Podcast, der einem gefällt. Und ihr würdet uns natürlich sehr helfen, wenn ihr das tun würdet. Ich glaube, auf Apple Podcast kann man inzwischen auch eine kleine Bewertung hinterlassen. Also so ihr das macht, vielen herzlichen Dank im Voraus und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.